Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Der Karl von Linde, der hat Erfindungen gemacht, die uns jeden Tag im Alltag begegnen. Manche betiteln ihn sogar deswegen als Eiskönig. Er hat noch viel mehr gemacht als das und ein langes Leben gehabt. Das schauen wir uns zusammen mit dem Sigi an. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Servus, grüß dich Sigi, habe ich dir.
Grüß dich Mani.
Hast du heute schon mal was vom Linde benutzt?
Mehrfach.
Mehrfach sogar?
Mehrfach. Das geht schon damit los, dass ich einen Kühlschrank aufmache.
Nein.
Die Tatsache allein, dass es einen Kühlschrank gibt,
Wahnsinn,
ist ja schon am Linde zu verdanken.
Ohne Linde war es nicht, gell?
Ja, ohne Linde war es nichts.
Aha.
Und Maibaum aufstellen ohne kaltes Bier, kannst ohne Linde auch vergessen.
Ja.
Ja, das musst du mal vorstellen.
Eigentlich auch der Wahnsinn, gell, wenn man sich das überlegt. Also, wo sind wir jetzt beim Linde, wenn wir mal das einordnen, in welcher Zeit das wir sind?
Da sind wir geboren, ist er worden, 1842.
1842, also sind wir schön in der Königszeit drin. Und sein Wirken hat er dann in die 1880er Jahre recht groß gehabt, oder? 1870er, 1880er Jahre.
Genau, da hat er
schon als Junge recht früh angefangen, gell?
Ja, der hat ja auch irgendwann mal in die Schule gehen müssen und was lernen, damit er überhaupt so gescheit wird.
Ja.
Und ich bin ja sowieso ein bisschen nervös halt, weil wir haben ja über den Reichenbach haben wir geredet. Also lauter wichtige Personen, die uns in Bayern oder auch München jetzt speziell gute Dienste getan haben und von denen wir heute noch profitieren und die auch in München geehrt werden. Mhm. Und er war ja von der Familie her der erste und einzige, der Abitur gemacht hat.
Ach so, tatsächlich?
Mhm.
Ah. Ich habe irgendwo gelesen, dass er eben als einziger ein humanistisches Gymnasium besucht hat und dann war der Vater enttäuscht, weil der Vater war Pfarrer, also das war evangelischer Pfarrer natürlich, und der war dann enttäuscht, dass der Bub nicht in seine Pfarrerfußstapfen steigt.
Du meinst?
Und ist bloß Ingenieur geworden.
Ja, was heißt ein französischer?
Evangelischer
Pfarrer. Pfarrer, ja freilich, weil der kommt aus Franken.
Genau.
Ursprünglich. Geboren ist er in Berndorf, in Oberfranken.
Ja, Landkreis Kulmbach sind wir.
Genau, und dann hat er umziehen müssen mit dem Vater und zwar nach Kempten.
Nach Kempten, gell? Da genau. Hat er eine Stellung angenommen,
der Vater. Da hat er
eine
Stellung angenommen und der Vater wollte ja, dass er auch die Priesterei da mitmacht. Und da hat er aber keinen Bock gehabt, hat er gesagt, nein, mich interessieren da andere Sachen viel, viel mehr.
Aha.
Aber der Vater hat ihn halt unterstützt, so wie insgesamt die ganze Familie. Wie er sagt, also in seiner Biografie.
Ach, tatsächlich, oder? Gibt es eine Biografie von ihm auch?
Genau, die hat er geschrieben, wie er 70 war.
Ah, so, ehrlich war.
Er hat so ein bisschen aufs lange Leben zurückgeschaut.
Mit 70, da hat er noch 22 Jahre gelebt.
Und dann hat er noch 22 Jahre gelebt, aber da kommen wir ja noch hin.
Da kommen wir noch hin, genau. Ja, fangen wir dann jetzt ganz vorne an mit der Geburt und dann geht's weiter.
Nein, mit der Geburt, die Geburt haben wir quasi
Geburt
durch.
Haben wir schon.
Abitur hat er, glaube ich, gemacht irgendwann, wann war das irgendwann? Auf jeden Fall später nach der Geburt.
Weißt du, was der Wahnsinn ist?
Was?
Weißt du, auf welcher Schule dass der das Abitur gemacht hat?
Am Karl-von-Linde-Gymnasium.
Brutal, gell?
Hat das vorher schon so geheißen?
Nein, damals hat es noch nicht so geheißen. Stell dir mal vor, deine Schule, wo du gegangen bist, die werden sie auf einmal nach dir benennen.
Das war eine große Ehre.
Du, aber ich glaube nicht, dass du mit dem Linde tauschen hättest, Ming.
In der Zeit? Warum nicht?
Weil der halbwegs krank war. Den ist es nie gut gegangen.
Ja gut, aber der hat sich ja so reingesteigert. Der hat ja außer Arbeit nichts gekannt.
Ja.
Also selber schuld. Heute hat es ja heißen Burnout.
Selber schuld, gell?
Ja, heute hat es ja heißen Burnout. Aber auf der anderen Seite, so beim Anschauen, was der alles gemacht hat, das ist schon beeindruckend. Weil der hat ja von recht früh schon gewusst, was er machen möchte.
Ja, ne?
Der ist ja nach Kempten gezogen, dann hat er sich mit dem Burm vom Chef von der Baumwollfabrik, die da ansässig ist, hat er sich angefreundet und da war er halt einfach in den Räumlichkeiten und so und hat sich die ganzen Dampfmaschinen angeschaut und die ganzen Maschinen und wieder die Energie umgewandelt wird von der Iller, das ist der Fluss, der da durch Kempten durchfließt. Da war er unglaublich begeistert und wollte halt wissen, ja, wie kommt jetzt da der Strom her, wie kommt die Energie her.
Das ist schon spannend, gell, wenn man sich mal darauf einlässt, das ist schon spannend.
Und dann hat er gesagt, das möchte ich machen, also mit der Pfarrerei, das wird nichts.
Wird nichts, ja, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, dann ist er ja in die Schweiz zum Studieren gegangen nach dem Abitur, gell?
Ganz genau, nach Zürich in eine ganz berühmte, bekannte Unität.
Aha, und was hat er da studiert?
Was hat er studiert? Maschinenbau.
Maschinenbau. Mhm. Weißt du, was da so interessant ist, was ich irgendwo gelesen oder gesehen habe? Dass der nicht bloß Maschinenbau studiert hat dort, sondern der hat auch Literaturvorlesungen besucht.
Genau, und für Kunstgeschichte hat er sich auch interessiert. Aha.
Das heißt, Wahnsinn, eigentlich wie, ich finde das total
weltoffen klug. Und ja, allgemein interessiert. Also nicht bloß so strukturiertes, fokussiertes Lernen, sondern eigentlich allgemein interessiert.
Genau, dass du jetzt nicht bloß dein Fach lernst, sondern auch ein paar andere Sachen dir anschaust. Weil heute hat man oft so das Gefühl, man ist eher so
Fachidiot.
Ein Fachidiot, ja. Mhm, gell?
Genau.
Also rechts, links und rechts weiß man nicht viel, aber halt das, was man weiß, weiß man gut.
Ja, die Musik hat ihm immer ganz gut gefallen. Mhm. Und dann hat er sich getroffen mit ein paar Leuten zum Musizieren.
Ja.
Und dann war das scheinbar so gut, dass er die Geige dann daheim gelassen hat und hat dann eher bloß zugehört.
Das Niveau war so gut,
ja,
gell?
Ja. Aha. In der Zeit ist der Brahms, Johannes Brahms, ist da in derer, ich sag mal, in derer Blasen unterwegs gewesen. Aha. Also eigentlich so lauter wichtige Leute.
Ja, interessant. Ja, was er sagen, dass der hat ja nicht viel Geld gehabt und die sagen, dass er deswegen nicht zu die,
Feierlichkeiten.
Zu die Feierlichkeiten gehen können, weil sie das nicht leisten noch können. Und dann ist er halt irgendwie ein guter Student geworden, gell?
Ja, das ist weniger Partymacher, mehr Lerner, mehr aus dem Leben rausholen.
Ach so, meinst du?
Oder? Ja. Aber es gibt da andere Leute, die schaffen beides parallel.
Ja, genau. Mhm. Muss jeder selber wissen, gell?
Ja.
Es ist ja nicht entweder oder.
Da hat da jeder so seins, gell?
Genau, es ist halt so eine Geschichte, dass er halt da nicht, wie du schon gesagt hast, der ist halt wortkarg ein wenig, so wäre er halt beschrieben. Wahrscheinlich hat das eher eine größere Rolle gespielt, dass er vielleicht nicht so der Partymensch war.
So introvertiert.
Introvertiert ein bisschen. Aber hat ein hohes Ansehen gehabt, auch bei den Professoren, gell? Und hat da gute Kontakte, ein gutes Verhältnis
zu den Professoren gehabt. Ja, freilich, der hat gute Kontakte gepflegt und er war natürlich auch super fleißig und das imponiert natürlich am Professor, wenn es umgesetzt wird, was der da vorne verzeiht.
Ja, na logisch. Bisschen rausgeschmissen haben, gell?
Ja, haben sie noch rausgeschmissen?
Ja, exmatrikuliert.
Psst, ah, weg, okay. Fertig. Ach, so was. Exmatrikuliert. Rausgeschmissen, ja. Ja, aber gut, aber die Referenzen hat er gehabt, also ja, ihren Namen hat er sich schon gemacht.
Ist das normal für die, dass etwa einfach von der Uni geschmissen wird?
Das soll schon mal vorgekommen sein.
Ja, aber das ist nicht so einfach.
Echt, oder? Was muss denn da alles anstehen?
Er hat an irgendwelchen Protesten oder irgendwas hat er teilgenommen.
Skandal, aber ich glaube, das ist mir so gewohnt von den Studenten, oder?
Dass die
ja. Also von den heutigen.
Naja,
die kennen eigentlich. Oder war das allweil schon so?
Du, junge Leute müssen ein bisschen aufbegehren. Das finde ich gehört dazu.
Das ist das dann die zweite Pubertät?
Weiß ich nicht, Sigi. Vielleicht ein junges Erwachsensein.
Ein junges Erwachsensein? Ja, ja. Ja, okay, von mir aus.
Naja, dann haben sie ihn rausgeschmissen und dann hat er halt sein Diplom nicht mehr machen können, gell? Und dann ist er aber durch die Referenzen, hat er dann gleich wieder wo zum Arbeiten anfangen dürfen. Ich glaube, zuerst in Kempten oder wo das als erstes war. Ach,
da hat er in der Baumwollfirma gearbeitet, erst einmal ein Jahr.
Dieselbe Baumwollfirma war das.
Ja, da. Genau, aber da hat er eigentlich bloß so ein bisschen gewurschtelt, weil es mit der Festanstellung wohl nichts geworden ist. Irgendwie, das war richtig schwierig. Also eigentlich auch faszinierend, gell? Da bist du so ein guter Student. Aber vielleicht ist das Diplom, was ihm gefehlt hat.
Ja, klar, er hat ja keinen Abschluss.
Ja.
Er ist
ja
halt gut, aber er hat keinen Abschluss.
Ja, das stimmt. Ja gut, aber er war ja sowieso immer so sein Eigending. Er hat ja gewusst, was er kennen hat und hat das einfach durchgezogen.
Aha, aha.
Und vielleicht ist das Wichtige, einfach machen und nicht Papier und Stempel.
Tja, klar, mehr machen, weniger schreiben und reden, gell. Dann ist er nach Berlin. Nach kurz, da war er nicht lang bei dieser ersten Zwischenstation, da war er nicht lang. Und dann ist er nach Berlin, auch in einem Maschinenbauunternehmen, Borsig.
Borsig war ein Lokomotivhersteller, glaube ich.
Ja, ich glaube schon, oder? Mhm. Und war er dann an der Werkbank und hat irgendwie so, ich weiß nicht, 10-Stunden-Schichten oder was er da gehabt hat. Mhm. Und hat sich beschwert, ja, er will ja ins Ingenieurbüro und will nicht da an der Werkbank da die ganze Zeit.
Und Essen ist scheiße und Arbeitszeit ist scheiße und viel zu hart und grobe Leid.
Alles furchtbar. Ach, und da hat er dann in Berlin seine Frau, hat er die da kennengelernt, oder?
In Berlin war das? Echt?
Ich weiß nicht wo. Also seine spätere Frau.
Die Helene.
Die Helene, Cousine zweiten Grades. Ich weiß nicht, was das heißt.
Ja, das recherchieren wir halt nicht.
Nein, das recherchieren wir nicht mehr. Also weitschichtige Verwandtschaft anscheinend von der mütterlichen Seite.
Genau, Stammbaumforschung durch
weil
Bayern
bei absolut. Bei denen habe ich nicht irgendwo, jetzt weiß ich nicht, war das da oder war das dann in Minger, weil die sind dann zusammen nach Minger runtergegangen. Da hat er bei den Schwiegereltern, also bei der Helene, ihre Eltern, einmal in der Woche eine warme Mahlzeit gekriegt.
Was, einmal die Woche?
ja, mei, vielleicht ist öfters vorgekommen, aber ich habe gelesen, einmal die Woche und das hat ihm so gut getaugt.
Achso, das ist ja gut für den Körper, gell?
Ja.
Selbstkasteiung und Fastenzeit.
Ach, der wird es nicht freiwillig gemacht haben, oder?
Ja, oder hat der hat schon zwischenzeitlich was gegessen,
auch,
oder?
Ach, Sigi, ja, freilich. Aber du hast es doch gerade selber gesagt, das Essen war scheiße, das war schlecht. Der hat doch da nichts Gescheites gehabt
anscheinend. Achso, du meinst, als die Krönung der Woche war er dann bei den Schwiegereltern eingeladen und dann ist er gescheit verköstigt worden.
Das, ja. So, ja. Gut. Und mein Gott, wenn du die ganze Zeit arbeitest, vielleicht, weißt du, das war ja so ein gescheiter Mensch. Und das kann ja sein, dass die gescheiten Menschen sich nicht selber gescheit ernähren können.
Also, was?
Ja, dass die nicht kochen können oder was.
Ja, ich weiß nicht. Viele gescheite Leute können viele andere Sachen nicht.
Ja, das stimmt.
Da sind wir ja schon wieder bei diesem, wie hast du gesagt, Fachidioten oder dieses fokussierte Wissen auf ein Thema, wie heißt das?
Ja, so, weiß nicht, Nischenwissen oder Spezialwissen?
Spezialwissen.
Oder?
Aha. Spezialwissenschaftler ist er dann.
Ein Spezialwissenschaftler.
Hätte man jetzt gesagt, oder?
Und weil ja jeder Wissenschaftler Spezialwissenschaftler ist, lässt man das Spezial einfach weg. Verstehst du?
Wir sind schon so Spezialwissenschaftler.
Ja, absolut. In jedem Fall ist es weitergegangen. Er wollte mehr, er wollte ins Ingenieurbüro. Und dann, was er dann, glaube ich, geschafft hat bei dieser Firma. Und nach Minge ist er dann wieder gegangen.
Nach einem Jahr,
glaube ich. Nach einem Jahr schon. Da hat er für Klaus die Lokomotivenfertigung aufbauen sollen, gell?
Genau. In München als zweites Stammwerk nach der Schweiz vom Kraus.
Vom Kraus. Das finde ich ist auch spannend. Also der war ja ungefähr Mitte 20 und dann wird der da und hat wenig Berufserfahrung und dann wird der da
mit der große Zampano und der alles aufbauen, ja.
Eine Lokomotivenfertigung. Ich weiß nicht, vielleicht stellt man sich das heute als größer vor. Gut, vielleicht waren das damals bloß ein paar Leute, die wo da gearbeitet haben.
Das glaube ich nicht.
Aber trotzdem, auch wenn es jetzt vielleicht bloß 10 gewesen sind oder was, das ist ja schon ein Wahnsinnsaufgabe.
Ja gut, aber gell? du baust doch ein Lokomotivwerk nicht mit 10 Mann auf.
Du,
irgendwer muss das konstruieren, der muss das zeigen.
Naja, das sowieso.
Und zusammenschrauben.
Ja, das sind ja Firmen, die arbeiten dazu. Ich weiß ja nicht, wie viele Lokomotiven das die da gemacht haben. Kann ja vielleicht nicht so viel gewesen sein am Anfang.
Ja gut, in der damaligen Zeit hat es wenig Elektroautos gegeben.
Ja, ja.
Also Lokomotiven, Dampfmaschinen so, und so weiter mit diesen Antrieben, da hat man schon Geld verdient. Das war schon ein riesen Industriezweig.
Ja. Also ich fand es krass, eben da in Minge, im Süden von Minge, hat er dann die Lokomotivenfertigung aufgebaut. Wann war der eigentlich an der Uni? War der davor oder danach an der Uni in Minge?
Das war danach.
Das war danach, gell? Mhm. Ah, da hat er die Fertigung aufgebaut.
Genau, da war er erst einmal. Da hat er recht gut verdient auch. Mhm. Ist eigentlich auch interessant, gell? Heute kennt man die Firma Kraus in Verbindung mit Maffei. Also Kraus Maffei. Und bei Maffei hat er sich auch erst beworben, hat die Stelle aber nicht gekriegt.
Ach, echt, oder?
Und die sind ja da im Marsfeld, hat es geheißen. Weißt du, wo das Marsfeld ist? Frankfurt Ring oben, oder? Muss das sein?
Ach ja, genau da.
Da in Mosach.
Ah ja, da die Richtung, gell? Also so im, was ist das, Nordosten von Minge? Norden.
Nordwesten.
Ah, Nord.
Oder im Norden.
Also im Norden. Sagen wir im Norden, da sind wir nicht verkehrt.
Irgendwo da oben.
Auf jeden Fall. Aber die Lokomotivenfertigung, das habe jetzt ich durcheinander gebracht. Die Lokomotivenfertigung hat der Oma den Marsfeld aufgebaut, da im Norden. Und seine eigene Linde-Firma, die wo er dann später angefangen hat, die war im Süden von Minge, Höllriegelskreuth.
Da hat er
gebaut,
ja.
Da hat er die
gebaut. Aber erst später.
Also nicht zu früh. Gehen wir schon an die Uni, Sigi, oder hast du noch was dazwischen?
Vielleicht ist ganz interessant zu wissen, weil das Produkt, was die da hergestellt haben, da in der Uni, hätte ich schon was gesagt, da beim Kraus, haben sie eine Auszeichnung bekommen. Eine Goldmedaille oder
auf der Weltausstellung
in Paris. Und zwar war das eine Lokomotive, die man halt im Deutschen Museum anschauen kann.
Ah, ja.
Und die heißt Kraus Nummer 1.
Kraus Nummer 1. Glaube ich, hat er einen Spitznamen, oder?
Landwürden.
Schön.
Ist fast Landwürmchen gesagt.
Schön. Keine Ahnung
warum. Landwürden.
Schön.
Landwürden. Ja, und.
Und lange jetzt an die Uni.
Und dann geht's an die Uni.
Warum hat er gesagt, er will wieder an die Uni gehen?
Ja, weil ihm das wissenschaftliche Arbeiten irgendwie gefehlt hat, die ganzen Entwicklungen und auch das Weitergeben von Vom Wissen.
Vom Wissen. Ah, sehr interessant, gell? Also er ist da außerordentlicher Professor zuerst geworden an der Polytechnischen Hochschule in Minger, also die spätere TU, und dann darauf ordentlicher Professor. Aber interessant finde ich, dass der hat ja nicht einmal ein Diplom und dann auf einmal wird er ein paar Jahre später Professor. Das ist schon interessant, gell?
Ja, aber ist es nicht so, dass gesagt haben, ey, wir wollen die Münchnerische Polytechnische Universität gründen und er sollte damit beim Aufbau dabei sein? War das nicht so? Ich habe da irgendwas anderes gelesen.
Die ist da gegründet worden. Das war ganz lustig. Sein Vater, also der Vater, der Pfarrer, hat zu seinem Buben gesagt, du, die bauen da in Minger gerade so, gründen da so eine polytechnische Schule.
Magst.
Oder interessiert dich das? Und dann ist er da eben hingegangen, ja. Hat dann am Aufbau, vielleicht weil sie es braucht haben, vielleicht haben sie nicht nur Leute gehabt. Ich meine, damals ist ja der Maschinenbau groß losgegangen. Er hat zwar kein Diplom gehabt, aber natürlich gute Referenzen. Zuerst schon, dass er an der Uni war und sehr gut war und dann schon ein bisschen praktische.
Genau, richtig. Praktische er hat selber was entwickelt, was aufbaut, also schon ja, gut, respektabel. Gell? Mhm. Und vor allem in dem Alter, der war ja, weil du gesagt hast, außerordentlicher. Hast du gesagt, außerordentlicher Professor.
Genau.
Und dann mit 25.
Mit 25?
25 Jahre war der erst alt. Das ist ja Wahnsinn, ein Bierball eigentlich, gell?
Ja.
Und dann mit 29 war er ein normaler Professor. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem außerordentlichen und einem ordentlichen Professor? Außerordentlich ist recht geschlampert und der ordentliche ist geschniegelt, gestriegelt, Fliege, Nickelbrille.
Du, ich glaube, der Unterschied ist, hast du eine Festanstellung oder hast du einen Zeitvertrag? So, glaube ich,
ist das
so ein bisschen kann man es vergleichen. Ja.
Ah, okay.
Ordentliche Professor, das ist, du hast einen festen Lehrstuhl und den, wenn du hast, zumindest das bei uns in Deutschland, also, dann musst du schon was zu Schweden kommen lassen, dass die da wegbringen.
Ja, fester Stuhl
ist ja, wichtig. Und ein außerordentlicher, das ist halt meistens so ein zusätzliches, der ist noch nicht fest installiert in der Uni. Da kann es sein, dass du halt den, da hast zum Beispiel, okay, das geht jetzt 3 Jahre oder wie lange auch immer die Verträge da geschlossen werden und dann danach müssen wir schauen, wie es weitergeht.
Ja.
Ja, das, also, wobei sie außerordentlich eigentlich schon fast besser anhört als ordentlich, gell?
Ja, das ist zu brav, gell?
Ja.
Ja, aber der hat das alles, was er da gelehrt hat. Also, der hat ja, war er ja Lehrer für Lokomotivenbau.
Mhm.
Sehr, sehr spannend. Also, es war wohl eine ganze Reihe und das war aber damals gefragt, weil ja.
Das glaube ich.
Industrielle Revolution. Mhm. Also, alle haben irgendwie Maschinen gebaut und Dampfmaschinen und da ist so viel vorantrieben worden.
Ja, und Lokomotiven auch. Die ganzen Länder, jedes Land hat irgendwo angefangen, Lokomotiven auch zu bauen. Du brauchst Fachpersonal, gell?
Und zum Hernehmer, dass das auch funktioniert. Ja. Da gibt es ja auch so viel Weiterentwicklung.
Mhm, klar.
Also, da gibt es keinen Stillstand.
Nein, er hat auch ein paar Weiterentwicklungen gemacht. Manche werden heute noch verwendet, wiederum andere sind gar nicht verwendet worden.
Ja.
Ja, der Sigi, der schaut euch recht fleißig in seine Notizen rein. Der Karl von Linde hat dich interessiert, gell, weil du so viel aufgeschrieben hast.
Der Karl von Linde ist ja, ich meine, der kommt ja in München Schritt und Tritt. An jeder Ecke kannst du irgendwas vom Linde sehen.
Ja, also warum denn?
Auf der einen Seite entweder irgendwelche Firmengelände oder du hast auf irgendwelchen Firmengeländen so Silos stehen, wo außen Linde draufsteht.
Mhm.
Und dann siehst du da die LKWs fahren, auf denen steht Linde. Und
stimmt,
dann
so, gibt's
Gabelstapler von Linde.
Ja.
Ja, was haben denn die überhaupt gemacht? Also so bis zu derer Folge hätte jetzt gar nicht gewusst, was das für ein erfolgreiches Unternehmen ist oder wie wichtig dieser Linde war.
Mhm.
Oder was die auch recht früh schon auf die Beine gestellt haben.
Ja.
Weil die haben ja tatsächlich eben so auch so Bulldog gebaut, also Traktoren, Maschinerie haben sie gehabt, Gabelstapler, wie gesagt.
Mhm.
Da waren die schon in die 50er Jahre voll mit dabei.
Ja, auf alle Fälle.
Also 1950, 56.
Du, damals, wie er da an der Uni war, dann ist er auch auf die Weltausstellung dann später mal gekommen. Sagt er das was? Weltausstellung in Wien war die dann?
Genau,
später?
In Wien hat er da die erste Kältemaschine vom internationalen Brauerkongress
vorgestellt. Genau, das war so eine Nebenveranstaltung da während der Weltausstellung. Und die waren halt dann gleich begeistert, gell? Weil Brauereien haben ja immer so das Problem, dass im Sommer brauchst du ja Kühlung, um das Bier zu brauen, und die hast du halt nicht gehabt. Du, das war ja ein Riesenaufwand. Wenn du mal so Beutel siehst, wo die von den Alpen um das Eis ausschlagen, nicht bloß in die Flüsse und Seen bei uns, wo es gefriert, sondern auch weiter weg. Du, da gibt es sogar so Schiffe, die fahren zum Polarkreis, schlagen das Eis aus und fahren das runter.
Und zwar bis in die Karibik.
Ja, das war ja Wahnsinn. Also dieses Eis, das war ein richtiges Geschäft mit den Eis.
Das war ein Mordsgeschäft. Und die Hälfte von dem Eis, die ist da gleich weggeschmolzen, ja, auf halbem Weg. Das war ja auch mit dem Gletschereis oder sowas, war ja das genauso. Problematik, Hygiene und halt natürlich der Verlust, gell? Mhm.
Also wenn du das mal überlegst, wenn du da die Fotos siehst von wie viel Leute, dass da drauf gearbeitet haben, die fahren einfach irgendwo hin und schneiden ein Eis aus. Das ist sowas, das siehst du halt gar nicht, weil das ist ein Beruf, der jetzt weggeht. Ja, gut, und das war mal ein Zulieferindustriezweig war das, vor allem für die Brauereien.
Das, ja, das war ja überlebenswichtig.
Ja.
Weil dass die Bierkeller halt ordentlich gekühlt sind, da waren ja vorher quasi bloß so Kies, das war halt oben zu und dann war Kies oben drauf und dann haben sie Kastanien hingestellt, weil die recht dann...
Dass es nicht so drauf scheint, gell?
Damit es nicht drauf scheint, und die Kastanien sind halt speziell Kastanien, weil sie halt so einen flachen Wurzelstock haben. Ja, und dann hat das gekühlt werden müssen, und wenn, wo holt man das Eis her? Aus den Alpen, Gletscher. Und dann war im Winter 43, ist gar nicht wahr, ich habe gelogen, 1883 und 84 war der Winter sehr, sehr mild, also sprich Klimawandel light, wenn du so magst. Und dann sind natürlich Kältemaschinen gefragt gewesen, gerade bei den Brauereien.
Ja, die waren, also wenn jetzt da noch einspringen darf, wie er da dann von der Weltausstellung kommt, dann hat es ein Boot tatsächlich interessiert, unter anderem auch den Sedlmayr, das war der Chef von der Spatenbrauerei. Und der hat ihm in Minger die Möglichkeit gegeben, dass er da so diese Versuchsanlagen aufbaut.
Genau, einfach mal ausprobieren, schauen, genau, ob es funktioniert.
Und da hat er dann ein paar Jahre gebraucht. Aber die Brauer, die waren dann nicht so begeistert von dem, weil die nämlich Angst gehabt haben, wenn sie sich jetzt auf diese Technik verlassen, auf die Kältemaschinen, und die fallen aus, dann ist das Bier hier.
Neues Bier hier.
Beziehungsweise sie können es gar nicht brauen.
Und gesagt, lass mal einfach mal einen Sedlmayr und dem sein Linde mal machen und schauen, ob es funktioniert. Und genau, das ist ein paar Jahre gut gelaufen. Und dann war halt eben dieser milde Winter und da haben sie gesagt, ui, dann probieren wir das halt auch.
Ja.
Und dann ist das der große Durchbruch gewesen.
Weil das Problem für die Brauereien war nicht bloß, dass das Eis weniger da ist, sondern die haben halt gescheit hingelangt. Weil der Eislieferant hat gewusst, die Brauerei, die muss abnehmen, weil die hat keine andere Wahl nicht, weil sonst können sie nicht produzieren. Und dadurch sind die Eispreise dann, wenn der Winter mild war, wie du sagst, ganz schön hergeschossen. Und dann haben sie auf einmal gesagt, ja mein Gott, so eine Kältemaschine, die war doch vielleicht gar nicht so schlecht bei uns im Eiskeller
drin. Ja, vor allem umso mehr, weil du kannst das ganze Jahr dann das Bier gleichbleibend anbieten.
Na klar.
Und dann war natürlich, was auch geholfen hat für diese ganze Kältemaschinerei, da hat es ja noch den Pettenkofer gegeben. Das war auch so ein Biologe oder ja, Arzt oder
ganz
was.
Ganz groß in Hygiene
war er. Kann man eigentlich auch mal Erfolge machen.
Freilich.
Und, ja, das bleibt nicht aus. Und dann hat er gesagt, ja, dass das mit der Lebensmittelhygiene ganz, ganz wichtig ist und dass Kühlung da hilft, einfach wegen der bakteriellen Ausbreitung.
Ja.
Und dann hat es einfach gerade in den Ballungsräumen neue Gesetze gegeben, dass der Schlachthof hat zentralisiert werden müssen und gekühlt.
Genau, da haben sie Kühlhäuser.
Genau,
dann, der war einmal dabei und hat Kühlhäuser mitgegründet mit ein paar anderen, gell?
Ja, genau, einfach alles, und dann ist das alles nachgefragt worden.
Überleg dir das einmal, es hat keine Kühlhäuser gegeben. Heute ist doch gar keine Frage nicht, dass es Kühlhäuser gibt.
Ja, überhaupt
das,
nicht.
Also was das eigentlich für Einfluss auf die Gesellschaft schon mal hat.
Ja, und vor allem für die Gesundheit der Gesellschaft. Für
Gesundheit nur dazu, ja.
Weil du brauchst ja überall eine Kühlung. Also ja, nicht klar, bloß daheim fürs Bier,
ja,
oder für den Landjäger oder was, sondern auch im Krankenhaus. Die Proben oder was ja, weiß ich.
Du kannst bestimmte Sachen halt einfach nur, da brauchst du konstante Temperaturen, und beim nicht bloß konstant, sondern auch niedrige oft.
Ja, freilich.
Wie es bei der Biergärung da zum Beispiel auch der Fall ist, beim Untergärigen. Der hat ja auch die erste Klimaanlage der Welt eingebaut, gell?
In Kalkutta.
Kalkutta.
Mit da war ja die Lola Montes auch, gell, in Kalkutta.
Ach, die war da ein.
Ich glaube schon, ja.
Ob sie die wohl getroffen haben?
Warte mal, König Ludwig der I.
Also die, ich weiß nicht mehr, wann es gestorben ist, aber hättest du noch hinhauen können?
Gell? Also das ist alles in diese Zeit reingefallen. Da war so viel los.
Schon die,
Also sie war da halt eine alte Frau sicherlich, weil er ein junger Mann war, war sie eine alte Frau. Mhm. Aber hätte schon noch hinhauen können.
Ja, die haben sie nie gesehen.
Nein,
dafür war er
auch viel
zu... Ja, erstens keine Zeit und er war ja ein viel zu treuer Ehemann.
Gell war er, oder?
Ja, definitiv.
Ja. Der Sigi spickt schon wieder in sein
Zettel. Ich schaue wieder rein, weil das ist unglaublich. Das ist so viel Zeug. Mhm.
Weißt du was? Jetzt, wenn man mal so zwei Blöcke macht oder sagt, was sind die großen, die hat er viel erfunden und bei viel Sachen mitgemischt. Aber eigentlich sind es zwei große Sachen, die wo er geschafft hat, aus meiner Sicht. Das sind die Kältemaschinen, dass man überhaupt Luft runterkühlen kann. Dadurch gibt es halt einen Kühlschrank zum Beispiel. Das ist das gleiche Prinzip. Und das andere ist die Verflüssigung von Gasen und dann die Trennung von den gleichen. Also flüssiger Sauerstoff, flüssiger Stickstoff. Das ist für mich so die zweite große Leistung, was er gemacht hat.
Weißt du eigentlich, wie so ein Kühlschrank funktioniert?
Weißt du was? Ich kann dir ganz stolz erzählen.
Jetzt bin ich gespannt.
Wie das funktioniert. Und weißt du, was ich auch noch interessanter gefunden habe?
Dass das so einfach ist.
Nein, wie man Luft verflüssigt.
Wenn man Luft verflüssigt?
Ja. Das ist ja die zweite große Erfindung. Er ist, wenn wir jetzt da rein von der Chronologie her ein bisschen springen, er hat die Kältemaschinen dann super aufgezogen, ist ein Riesengeschäft geworden, in ganz Europa ist es verkauft worden, immer mehrer und irgendwann hat er dann einmal wieder gesagt, nach, ich weiß nicht, 10 Jahre oder wie lange, dass er das gemacht hat, gute 10 Jahre, dann hat er gesagt, okay, jetzt habe ich meinen geschäftlichen Erfolg da, ich kann mit der Erfindung bei den Kältemaschinen jetzt nicht mehr die großen Sprünge machen, er mich interessiert was anderes. Und dann ist er wieder rausgegangen aus dem Unternehmen und hat sich dann wieder der Forschung gewidmet. Und da ist er dann eben drauf gekommen, Luft zu verflüssigen.
Warum?
Ja, das... ich habe einmal was gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil es irgendwo in England hat einer angefangen, das auch zum dort zu probieren und da wollte er dem, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das war da gestanden, dass er dem Engländer da eins reinwürgen wollte oder so, weiß nicht, ob reinwürgen das richtig ist, aber so, er wollte es halt dem zeigen.
Wie es funktioniert.
Ich kann das, gell? Ich bin da der Chef und nicht du da hinten. Und darum hat er sich da hingesessen und am Anfang war das wirklich, weil du sagst, warum? Ich erkläre gleich, wie es geht, weil ich habe mir das echt angeschaut und ich fand das so wahnsinnig. Überleg einmal, die Luft, die uns umgibt, die wo du einschnaufst, die verflüssigst du. Wie geht denn das? Also ich finde das so total faszinierend.
Ja, weil Luft ist ja ein Gas.
Ja, freilich ist es ein Gas, natürlich.
Warum ist das zusammendruckst?
Ich weiß schon. Es gibt flüssig, fest und gasförmig. Natürlich, die ganzen Aggregatzustände. Ich war ja auch in der Schule. Aber ich finde es trotzdem so erstaunlich, dass man sagt, und eigentlich ist es logisch, aber ich fand es halt einfach so erstaunlich, dass er sagt, die Luft, die zirkt der auch und verflüssigt die einfach. Also ich fand das...
Vor allem in der Zeit.
Du hast
ja nichts vorstellen können.
Ja.
Du hast da geschaut, okay, wie bringe ich das Brot auf den Tisch? Und der andere macht sich Gedanken, wie machen wir Luft flüssig?
Ja, und weil du gesagt hast eben, warum hat er das da? Da hat es damals keinen richtigen Anwendungsfall, so wie ich das gelesen habe, gegeben. Also, die hat nicht gewusst, was er dann damit machen kann.
Aber erst einmal machen.
Und genauso war es auch. Wie er es dann geschafft hat, dann war das Interesse nicht sonderlich groß. Das hat am Anfang gar keiner haben wollen. Ja, was soll man damit machen? Da hat er nämlich Sauerstoff und Stickstoff hat er getrennt. Das, was vorher so noch gar keiner geschafft hat. Übrigens, das, was er damals dann gemacht hat, das war ungefähr in die 1890er Jahre, glaube ich. Das ist ja heute noch eine Riesengrundlage von den Linde-Gasen, dieses System, was er damals entwickelt hat.
Das hat nach wie vor Bestand.
Ja.
Und zwar weltweit mittlerweile.
Ja, auf alle Fälle. Und willst du jetzt nicht wissen, Sigi? Ich fand das
ich so, bin gespannt,
so spannend.
Ich freue mich schon, dass das du erklären darfst, weil ich habe es mir x-mal angeschaut, damit, wenn ich in die Verlegenheit komme, das zu erklären. Mhm. Wie bringe ich das rüber, dass, sagen wir, dass der Hörer, der normalerweise jetzt, was weiß ich, sein Brotzeitgerät macht, nebenbei das hört und sagt, ja mei, das ist doch logisch.
Logisch, gell?
Eigentlich ist logisch.
Du, wenn du das jetzt einmal gehört hast, dann finde ich, ist logisch. Aber jetzt probiere ich es einmal, ob ich es erklären kann. Also, Luft zum Verflüssigen, das ist eine verrückte Angelegenheit, aber eigentlich gar nicht so schwer, wenn man es versteht, wie es geht. Luft verflüssigt sie, wenn es ganz, ganz kalt ist. Also da muss fast minus 200 Grad haben, dann wird die Luft auf einmal flüssig. Und jetzt ist eigentlich nur noch mal die Frage, wie schaffe ich es, dass die Luft so kalt wird? Und das schafft man, indem man einen Trick anwendet. wenn du dir einen Kompressor vorstellst, in einem Kompressor drin ist eine Luft und dann wird die Luft zusammendruckt, gell? Und wenn die Luft zusammendruckt wird, dann wird die warm. Warum ist das also so? Meint es halt physikalisch, man kennt es aber von der Luftpumpe. Wenn man eine Luft aufpumpt im Reifen, die Luftpumpe wird dann auch warm, weil eben diese Luft zusammendruckt wird. So, wenn man dann die Luft wieder auslässt, dann wird es wieder kalt. Wenn wir jetzt die Luft in dem Kompressor drin nehmen, jetzt tut der die zusammendrucken, dann sagen wir mal, ist die Luft auf einmal 10 Grad wärmer, weil es zusammendruckt ist. Dann tut der Kompressor wieder loslassen auf den Zustand von vorher. Dann wird es wieder 10 Grad kälter. Dann ist es wieder genauso warm wie vorher. Jetzt mal ganz naiv gesagt. Der Physiker, der hat vielleicht nur ein bisschen Reibungsverlust und was weiß ich was sagen. So. Und wie schaffst du es jetzt über diese Methodik, die Luft kühler zu machen? Ganz einfach. Du druckst das zusammen, dann wird die warm, die Luft. Und diese 10 Grad wärmer, wo die Luft dann wird, wenn es zusammendruckt ist, die 10 Grad, die kühlst runter. Die kühlst dann runter. Und wenn du das dann wieder auseinanderlässt, die Luft, dann ist die natürlich nicht mehr so warm wie am Anfang, sondern auf einmal kälter. Und zwar genau um das kälter, wie es du runterkühlt hast. Und warum brauchst du denn das Komprimieren? Du brauchst diesen Kompressor deswegen, weil bei ein paar Grad ist er nur einfach zum Verstehen. Aber wie willst du das denn runterkühlen, wenn du schon mal bei minus 100 bist? Dann drückst du das zusammen, was weiß ich, dann wird es vielleicht, erwärmt er sich auf minus 98 Grad bloß nochmal, dann musst du aber das auch trotzdem wieder runterkühlen. Und funktionieren dort das Ganze, weil du das, was du jetzt halt runterkühlt hast, die Luft, wieder in den Kreislauf einschickst und dann die nächste damit wieder ein Stückchen runterkühlst. Das ist wie so eine Spirale, eins nach dem anderen, immer weiter, immer kühler, immer weiter, immer kühler. Das tust du ganz, ganz oft wiederholen, das Verfahren, immer wieder zusammenpressen. Wenn du es zusammenpresst, wird es wärmer, das ist dein Vorteil. Dadurch kannst du mit der anderen kühlen Luft, die wo du hast, das wieder ein Stückchen runterkühlen, dann tust du es wieder auseinanderlassen und dann hat dieser physikalische Effekt eben, dass dann kälter wird. Und dann hast du es wieder ein Stückchen kälter gemacht und das machst du dann immer wieder, bis genau diese Temperatur, also diese Minustemperatur erreicht hat, die wo du willst, und dann auf einmal fängt die Luft an, sich zu verflüssigen. Und was er da geschafft hat dann später, er hat es dann geschafft, also wie du es dann das auftrennen in Stickstoff und Sauerstoff, wenn es flüssig ist, dann tust du es wieder langsam erwärmen lassen und weil die unterschiedliche Siedetemperaturen haben, kannst du da als erstes, das was als erstes entweicht, dann sauber
abdestillieren.
Ja, weckert da halt einfach.
Weckert da.
Und dadurch hast du das getrennt. Also das ist das ganze Geheimnis oder das große Geheimnis von, wie man Luft verflüssigt.
Genau. Also die komprimierte Luft extra abkühlen.
Genau.
Nur mal einen Druck rausnehmen.
Genau.
Der ja dann, das Ergebnis ist dann eine kühlere Luft, die dann wieder gekühlt wird, zusammenpresst und dann natürlich nicht mehr so warm ist wie das, was man beim ersten Durchgang gehabt hat, sondern ein immer wieder währender, sich wiederholender Vorgang, der immer mit, der quasi die Luft, die komprimiert wird, wird jedes Mal kühler in dem Zustand.
Also genau dieses Prinzip mit dem, dass man die Luft zusammendruckt und dann kühlt sie sich dadurch leichter ab, weil es einfach höhere Temperatur dann hat, genau das verwendet man beim Kühlschrank auch, dieses Prinzip.
Hauptsache das Bier ist kalt.
Ja, das interessiert einen Endkonsumenten dann, Hauptsache das Bier ist kalt. Also wie man so sagt, er ist ja nicht der Einzige gewesen, der wo an Kältemaschinen geforscht hat, das waren andere auch. Aber er war halt da führend und es war wohl so, dass seine Maschinen irgendwie besser waren als die von den anderen. Das muss so gewesen sein.
Ja, definitiv, weil der Erfolg der Wirtschaftliche hat ihm ja dann recht gegeben.
Die hat ihm recht
gegeben. Weil wo das dann halt aufgekommen ist mit dem Winter, da ist ja das viel, viel mehr nachgefragt worden. Mhm. Und auch mit den Hygienevorschriften und so weiter in den Schlachthäusern oder wo auch immer, Molkereien zum Beispiel waren da auch gleich mit dabei. Da hat er recht Erfolg gehabt und Erfolg hat er vor allem deswegen gehabt im Vergleich zu den anderen Mitbewerbern, weil Kältemaschinen hat es ja so schon gegeben. Der hat aber verschiedene Verfahren eben entworfen, wo das einfach nochmal effizienter ist. Der hat das dann mit Ammoniak gemacht, die anderen auch, aber er hat es so geschafft, dass das Ammoniak, was ja hochgiftig ist, nicht ausläuft. Und die Maschinen hat er so klar bauen können und auch liegend, dass die einfach bequem in Bierkellern zum Beispiel Platz gehabt haben oder unter der Erde.
Aha, aha.
In dem, da haben sie ja Anwendungsmöglichkeiten, haben sie ja gesucht. Ja, und dann haben sie Eisbahn gebaut.
Haben sie auch gemacht,
gell? Eisbahn haben sie gebaut, luxuriöses Vergnügen erst einmal. Und dann natürlich sowieso mit der breiten Masse, dann für die breite Masse.
Aha, aha.
Berchtesgaden, Sommerrodelbahn zum Beispiel. Nicht Sommerrodel, was labert die da? Weißt du, diese Eisbahn da,
Rodelbahn, ja.
Funktioniert halt nach demselben Prinzip.
Mhm. Ja, genau. Alles über diese Kältemaschinen. Und der andere Zweig mit Degasse, das ja eine Weltfirma ist, auch heute, das ist beispielsweise, da sind, am Anfang haben sie es ja nicht brauchen können, habe ich dir ja erzählt. Und dann auf einmal ist es losgegangen, wie sie dann Verwendungsmöglichkeiten gefunden haben. Wenn du heute einmal schaust, wo überall in der industriellen Fertigung ein Sauerstoff schon verwendet wird, zum Beispiel beim Schweißen, du kannst, glaube ich, unter Wasser schweißen dadurch. Man lernt in der Schule immer, dass man Sauerstoff braucht. Wie geht denn das dann, dass man unter Wasser schweißen kann? Jetzt weißt du wahrscheinlich, wie im Krankenhaus hast du Sauerstoff, glaube ich, oder?
Ja, freilich zum Beatmen.
Der, glaube ich, ist dann flüssig und dann wäre er
auch. Ja, aber auch für andere Anwendungen, für Kühlungen also, natürlich. Wo du halt wirklich mehr als einfach nur einfache Minusgrade brauchst.
Ja, ja, auf alle Fälle. Und Industriegase. Ich weiß gar nicht, was das alles für Anwendungsmöglichkeiten sind, aber das ist ein Riesengeschäft anscheinend.
Genau, weil so wie er quasi die Luft zum Atmen, also sprich in Sauerstoff und Stickstoff aufteilt hat, funktioniert das natürlich unter anderen Voraussetzungen oder wahrscheinlich mit anderen Drücken und anderen Temperaturen auch für andere Gase auch.
Genau, ja, genau. Ja. Und hat dann auch wieder das Gleiche. Andere haben dann das auch noch gebaut und haben es aufteilen können, Stickstoff und Sauerstoff. Aber keiner hat es so gut gemacht wie der Linde. Muss anscheinend 100% Reinheit, muss er da geschafft haben und das, was andere so schnell nicht gekriegt haben.
Genau.
Ja, ansonsten, Sigi.
Haben wir noch was?
Haben wir noch was?
Ja, freilich.
Was denn?
Stichwort Deutsches Museum.
Ja, der war bei so vielen Sachen dabei. Ja. Er war Gründungsmitglied vom Deutschen Museum
auch. Gell? Genau, und hat geschaut, dass da die Kohle rankommt, dass man das überhaupt aufbauen kann. Das war dann 1906. Damit ist das, und der hat überhaupt so Vorstandsaufgaben früh übernommen. Also nicht nur die ganzen Publikationen, die er gemacht hat und die weltweite Expansion Luftspaltung. Wie heißt denn diese Maschine dann? Nicht bloß Kältemaschinen, sondern dass man halt die Luft-Sauerstoff-Stickstoff-Trennung macht.
Aha, ja.
Jetzt ist ja halt der Transport von den Flaschen recht teuer, weil die ja recht groß und recht schwer sind. Und was macht man da? Ja, dann transportiert man keine Flaschen, sondern man baut eben solche Fabriken, die sowas herstellen, weltweit auf.
Auf der ganzen Welt
genau, verteilt, richtig, gell? Richtig, richtig. Im Dampfkessel-Revisionsverein war er auch.
Hey.
Und daraus ist der spätere TÜV entstanden. Da war er auch Vorstand. Mhm. Ja, wo war denn der eigentlich Chorvorstand? Beim VDI, Verein Deutscher Ingenieure, war er Vorstand. Bei dem Volkshochschulverein auch. Und viele, viele andere auch.
Ganz viele andere, ja. Er hat sehr viel gemacht und das hat sich dann auch auf seine Gesundheit ausgewirkt. Gell? Der war ja oft krank, also bis 60 anscheinend war der echt oft krank und hat dann auch wochenlang nicht arbeiten können. Der war halt auch so fleißig, ist er wieder in seiner Unternehmerzeit war, dann ist er bei den Kunden viel hin und her gefahren und erst mit 60 Songs, wo er sich mehr um seine Gesundheit gekümmert hat, nicht so viel Stress, da ist er auf einmal dann
aufgesünder
geworden und dann hat er bis 92 noch recht gut gelebt anscheinend.
Eigentlich schon und war dann bis zum Schluss eigentlich Vorstand bei Linde
oder im Aufsichtsrat. Er hat sich dann verabschiedet und Aufsichtsrat war aber noch bis 90, glaube ich. Gell?
Das musste man bringen.
Und er hat aber seine Söhne und einen Schwiegersohn hat er eingebracht. Lindes waren noch lange bei der Firma Linde drin. Auch wenn sie nicht viel Kapitalanteil haben.
Na, zahlt er das damals für die Firmengründung mit seinen Patenten, die er da bekommen hat.
Andere haben das Geld geschossen und er hat und seine Patente gegeben.
Ich weiß, was das bringe ich.
Ist doch fair. Ja, ich meine, der war das Zugpferd, gell? Sicherlich in der Entwicklung, in den ganzen Sachen.
Ja, er war ja auch ein Tüftler, Erfinder, der war ja nie rastlos. Also das, was wir jetzt da versucht haben zu erklären, das ist die eine Sache, aber da sind ja noch ein Haufen andere Patente entwickelt worden in der Zeit. Also
natürlich, natürlich.
Kein Stillstand.
Ja. Mei, sonst, Sigi, abschließend, vielleicht zum Sagen, ja, er hat 6 Kinder gehabt mit seiner Frau, gell?
Genau. Goldene Hochzeit hat er feiern dürfen.
Goldene Hochzeit.
Mit der Helene.
Mhm.
Datum habe ich jetzt keins, aber ist ja wurscht.
Aha.
Ja, und irgendwann einmal ist er dann verschieden.
Genau, mit 92 Jahren. Ich glaube, er liegt in Minger begraben, oder?
Waldfriedhof kann das sein?
Ah, oder Alter Nordfriedhof. Irgendwo in Minger.
Ja.
Ich weiß jetzt auch auswendig gerade gar nicht wo.
Südfriedhof ist
er begraben. Und also, er ist in Franken da oben geboren, aber er war schon die, kann man schon sagen, dass er eigentlich ein Oberbayer ist, oder? Vielleicht Kempten aufgewachsen, aber mir ist, weißt du, warum mir das aufgefallen ist? Weil ich einen von seinen, jetzt weiß ich nicht, Enkel oder Urenkel in einem Interview gehört habe und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist aber ein schöner, natürlich redet der auch so Hochdeutsch, ja, aber das ist schon so ein schöner süddeutscher, bayerischer Einschlag.
Ja, in der aber nicht zu schwäbisch.
Nein, das nicht. Das habe ich jetzt nicht rausgehört eben. Ja, Sigi, hast du sonst noch was hinzuzufügen?
Ich bin stolz auf den Mann und ich beneide ihn sehr.
Schön. Echt jetzt? Tatsächlich?
Ja, schon.
Posthum?
Ja, weil du musst ja sowas erstmal bringen.
Aha.
Du musst ja wissen, was du willst. Ist ja visionäre Einstellung auch.
Sigi, sehr beeindruckend war der auch. Ja. Also ich finde es toll, was der da alles geleistet hat, dass man da auch so anpackt. Und dann schauen wir mal, über was wir uns nächste Woche wieder unterhalten.
Schauen wir mal, da sehen wir schon.
Sigi, mach's gut, bis nächste Woche.
Für die Manni.
Servus. Ja, das war's schon wieder von Bayern Absolut, zumindest für derer Folge. Der Karl von Linde, ja Wahnsinn, oder? Was das für ein schöpferischer Geist war mit Produkten, die wir heute noch verwenden. Das ist ja Wahnsinn. Auch die Linde, also die Linde AG, beziehungsweise jetzt halt heißt PLC, gibt's noch und ist groß im Geschäft. Mittlerweile ist der Sitz ja nicht mehr in Bayern, sondern in Irland, weil es mit der amerikanischen ehemaligen Schwesterfirma zusammengegangen sind. Aber ansonsten, große Persönlichkeit, ja, würde sie gesagt, da darf man durchaus ein bisschen stolz sein, dass das bei uns gibt und gegeben hat. Und ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gut gefallen hat, dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt's grübig.